Jawohl. So, es geht los. Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und heute zu Gast ist kein geringerer als Paul Heister, ist Bademeister im Schwimmbad um die Ecke. Paul!
Jawohl, hier ist er, der Bademeister.
Der Bademeister, ganz genau. So, Paul, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Warum bist du hier? Du bist Soldat und uns verbindet was, nämlich du warst auf dem Einzelkämpferlehrgang, ich sag mal einen Hauch später als ich, aber wir haben quasi in derselben Soße gesessen. Du warst auch auf dem französischen Kommandolehrgang. Und das hat ja immer alles was mit Ausrüstung zu tun, aber erzähl doch am besten erstmal, also willst du noch kurz was zu dir sagen? Du bist ja so ein bescheidener Typ. Willst du dich noch mal ganz kurz vorstellen?
Ja, erstmal danke für die Einladung, dass ich dem hier beiwohnen darf. Ja, genau. Habe 2019 EKL1 besucht und zum französischen Lehrgang. Das ist der Französisch-Guyana-Lehrgang, auch bekannt unter CFEU. Findet statt in Südamerika mit den Fremdenlegionären zusammen und genau. Ist 11 Tage Bespaßung intensiv mit Weight Watchers inklusive. Also man speckt auch ein bisschen ab. Genau, habe auch so einen kleinen Ausrüstungsfetisch, könnte man sagen. Und genau, so haben Erik und ich uns so ein bisschen zusammengefunden über die gemeinsame Leidenschaft.
Ja, Leiden. Das ist vor allem was Leidenschaft, ne? Also von dem Leiden bin ich weg, denn ich klage nur noch und kämpfe nicht mehr. Okay. Aber guter Punkt. Wir fangen mal mit dem Einzelcamper-Lehrgang an. Du hast den 2019 besucht, hast dich da intensiv darauf vorbereitet. Also die Eindrücke sind jetzt 2021 nicht mehr frisch, aber in Guyana warst du danach.
Nee, davor. Also ich hatte dazwischen 6 Wochen Pause.
Ach, du hast sie auch noch gleich hintereinander gemacht, ja?
Ja, genau. Also das war folgendermaßen. Ich hatte im April 2019 dann die einwöchige Vorbereitung in Saucier. Das ist die französische Schule des Heeres für Offiziere. Dann im Juli die 2,5 Wochen Französisch-Guyana-Lehrgang und dann den obligatorischen 3 Wochen Familienurlaub an der Ostsee. Und genau, dann nochmal 2 Wochen lang Vorbereitung und dann auf dem EKL.
Okay, also sehr ordentliches Pensum, das muss man tatsächlich sagen. Aber dann fangen wir auch chronologisch an, weil das interessiert mich ja schon. Wir haben nur mal schon mal ganz kurz drüber gesprochen. Es gibt ja von den französischen Kommando, also die heißen tatsächlich auch Kommandolehrgänge, bin ich da
Genau.
richtig, ne? Und es gibt einmal Guyana, es gibt, also das ist Dschungelkampf, ist das richtig?
Genau, ja.
Oh, okay, das ist sehr gut, weil das ist auch ein Bereich, wo ich mich gar nicht auskenne. Dann gibt es das Ganze nochmal auf Wüste und dann gibt es das nochmal im Heimatland, also in Frankreich selber. Der ist dann geteilt in den Moniteur und den Instrukteur, ist das richtig?
Genau, richtig, genau.
Genau. Und gibt es auch den Instrukteur Guyana?
Nicht, dass ich wüsste. Der Instrukteur und der Monitor unterscheiden sich von den, naja, ich sag mal vom Niveau her. Der Monitor ist ein normaler Ausbilder und der Instrukteur quasi ist der Supervisor, der die Ausbilder quasi dirigiert. Also als Instrukteur hat man nochmal mehr Befähigung und man muss sich auch für den Instrukteur qualifizieren. Also nur wenn man den Monitor schafft, heißt es nicht, dass man auf den Instrukteur gehen darf. Man muss da intern in so einem Punkte-Ranking so einen Nullpunkt überschreiten und dann darf man erst den Instrukteur besuchen. Genau. Und generell zum Unterschied, also der Französisch-Guyana-Lehrgang ist ein Abhärtungslehrgang. Also da geht es darum, halt ja, Entbehrungen ja, zu ertragen. Und auf dem Monitor und Instrukteur geht es primär darum, auch was zu lernen. Also da lernt man sprengen, macht so Kommandomissionen und ja, in Guyana halt nicht.
Also auf Deutsch ist Guyana nur abbumsen und die anderen, da lernt man was so.
Ja,
Ja.
also heißt nicht, dass Monitor einfach ist, ne? Das ist auch ein hartes Stück Brot, aber ich sag mal, vom Aufbau, vom Grundgedanken her ist es nun mal so, ja, auf dem Monitor lernt man was und in Guyana erlebt man viele schöne Sachen, aber von denen hat man leider, also dienstlich nicht viel, aber persönlich natürlich.
Okay, nee, aber klingt auch gut. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum du es gemacht hast, aber die Frage möchte ich trotzdem stellen. Wie kommst du darauf? Also du bist beim Militär, ist klar. Und diese Lehrgänge bringen dir eigentlich nichts weiter. Also in deiner Karriere bringt dich das nicht weiter. Warum hast du es gemacht? Wolltest du nur die Abzeichen haben, oder? Also was ist da deine intrinsische Motivation?
Ganz ehrlich, ganz am Anfang wurde so eine Abfrage gemacht im Rahmen von unserer Vorbereitung. Mhm. Und sollte jeder mal sagen, welche Lehrgänge er besuchen will. Und ich hatte gesagt, ich will auf dem EKL und alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Also ganz unromantisch. Und dann auf dem Abend, wo ich ein Bierchen getrunken habe, hat mich dann mein Zugführer angerufen und meinte, ey, wir haben noch einen Platz frei für Guyana. Ruf mich in 10 Minuten an, sag ja oder nein. Sonst nehme ich jemand anderen. Und dann saß ich da, scheiße, ist schon geil. Hab dann gesagt, okay, wenn ich jetzt die Chance schon habe, ne, mancher würde sich dafür ein Bein ausreißen, mache ich das jetzt auch. Habe ich dann drauf eingelassen auf das Abenteuer, habe dann auch so ein bisschen, ich sag mal, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gesagt, okay, das hört sich schon geil an. Konnte mir das auch nie vorstellen, irgendwann mal in Südamerika im Dschungel zu stehen und da rumzuhüpfen, bis es dann tatsächlich so war. Also der Weg war lang und steinig, aber irgendwann hat es dann doch geklappt und einfach absolut geil. Ich habe es nicht bereut und muss aber auch ehrlich sagen, es war jetzt nicht so das große Ziel, auf das ich hingearbeitet habe, sondern es war so ein, ich sage mal, ein glücklicher Zufall und ja,
okay.
Im Nachhinein hat es richtig gemacht.
Okay, Beifang zur Einzelkämpfer-Vorausbildung. Okay, aber klingt ja an sich schon mal spannend. Ich glaube, man könnte allein über die 2,5 Wochen, könnten wir schon 3 Stunden quatschen. Das würde den Rahmen sprengen, auch wenn jetzt die Hörer ultra angefixt sind. Machen wir vielleicht nochmal eine extra Runde. Deswegen würde ich mal sagen, was hat dich am meisten, also es ist ja tatsächlich so dieses Umfeld. Ich stelle mir Dschungel tatsächlich heiß-feucht vor. Zu welcher Jahreszeit warst du da? Also es war bei uns im Sommer, das ist da auch Sommer.
Ich wollte gerade sagen, das war im Juli, es war arschwarm. Ist halt Regenwald, also es regnet immer. Und genau, also das sage ich mal von den klimatischen Bedingungen her. Wir sind zwar, also in Deutschland war es auch warm, also Sommer halt, ne? Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen und habe erstmal geschwitzt. Also es war wirklich unglaublich heiß.
Gab es da, du hast gesagt, du hattest eine Vorbereitungswoche in Saint-Cyr, gab es eine Vorbereitungswoche nochmal, eine Akklimatisierungswoche in Guyana selber?
4 Tage, ja. Also war einfach mit, Ortgründen verbunden. Also erstmal eingerückt in der Kaserne dort. Dort dann 3 Tage lang aufgehalten, ein bisschen Sport gemacht, Material empfangen, Einweisungen gehabt und so weiter. Dann rüber verlegt, wirklich ins Dschungelcamp quasi.
Ja.
Dann nochmal eine Nacht dort geschlafen und dann ging es rund. Also ich sag mal 4 Tage, 3,5 Tage, um dort sich so ein bisschen zurechtzufinden und dann
okay.
Geht's aber auch rund. Ne?
Weil du es jetzt angesprochen hast, bleiben wir auch gleich dabei. Was für Ausrüstung hast du in Deutschland empfangen? Klammer auf, die sich am Ende vielleicht auch bewährt hat.
Ja. Also
gab es überhaupt was? Organisatorisch weiß ich ja, dass da ein paar Probleme gab, aber gab es da was, wo du wirklich gesagt hast, gut, dass ich das mit hatte?
Dienstlich geliefert eine KSK-Bluse. Also die haben wir auch bekommen auf BRN. Das war, also ich hatte sie an, nicht alle hatten sie angezogen. Ich habe sie angezogen und ich war echt zufrieden damit. Einfach die Brusttaschen mit den Reißverschlüssen an der Seite waren top.
Ja.
Man hat nicht mehr nur die Druckknöpfe, sondern diese Knöpfe zum Durchweben. Mhm. Sprich, man irgendwo lang gleitet oder hängen bleibt, reißt die Bluse nicht auf, sondern bleibt zu. Eher reißt der Knopf ab. Das und ja, hört sich total einfach an, aber der Dschungelhut.
Ja, der Buni, ja, ja, ja.
Der Buni, genau, hat sich da absolut bewährt. Also
Würde ja vom Namen her fast drauf kommen, aber das ist ja tatsächlich eine zweckmäßige Kopfbedeckung gerade da. Aber das ist ganz gut, dass du das sagst, weil ich glaube auch ich habe mit einem anderen Kameraden gesprochen, der sagt, naja, die KSK-Bluse, die saugt sich halt auch voll und das ist immer, wenn es nass ist. Aber letzten Endes ist es da wirklich nicht mehr der Stoff, sondern die Taschenkonfiguration, die sich dann einfach so den Hauch besser macht. Okay. Also,
genau.
Schon mal gut. Gut auch, okay. Und jetzt, ja, das frage ich jetzt mal auch, Stiefel, wie sah es da aus? Hattest du das Private mit oder hattest du auch die dienstliche Private, ja?
Wir haben die dienstlichen Empfang.
Welche?
Das waren diese alten Tropendinger, also mit diesem grünen Stoff an der Seite.
Ja, ja, ja.
Ansonsten schwarz. Wir hatten intern vorher ausgewertet durch Erfahrungsberichte, dass es halt passend ist, wenn in den Schuhen schon Löcher drin sind, einfach damit ein bisschen Luft reinkommt und das Wasser ablaufen kann. Das ist bei den dienstlich Gelieferten halt nicht gegeben. Und dann haben wir uns von Salomon die Jungle Boots geholt. Mhm. Und die sind auch ein bisschen einfach aus mehr Stoff, da ist nicht so viel Gummi dran. Und damit springt man in eine Pfütze und die sind nass, aber
Ja, aber ist, du bist halt eh die ganze Zeit nass, ne?
Genau, du bist ja eh die ganze Zeit nass, deswegen hat sie das relativ schnell erledigt.
Okay.
Was mir noch einfällt, sind die dienstlich gelieferten Handschuhe, die hatte ich auch mit dabei.
Die Flecktarn.
Die älteren in Oliv noch.
Okay, die Oliven, ja, okay.
Genau.
Die hattest du vorher nicht, oder?
Die hatte ich mit dabei, dienstlich.
Ja.
Und die haben sich absolut bewährt, einfach durch die Lederfläche innen drin, zum Feuer machen. Alles dort hat Dornen und piekst irgendwie. Und da sind die einfach besser als Mechanics oder Konsorten aus Textil. Also das.
Ja, ich habe ja auch, also ich hatte ja, also ich wurde noch ausgestattet mit den dicken ledernen Handschuhen, die ich immer gehasst habe. Das lag aber daran, weil sie einfach falsch verpasst waren. Waren mir immer zu eng. Das heißt, man konnte damit nicht schießen, man konnte damit nicht arbeiten, weil sie einfach zu eng waren. Im Nachhinein sage ich, eine Nummer größer wahrscheinlich hätte und man hätte die gut nutzen können. Irgendwann kam dann auch die Oliven, die ich noch empfangen habe. Die waren okay. Und das basiert ja schon auf diesen Nomex-Handschuhen, wer die kennt. Das sind ja so diese Pilotenhandschuhe, sind also ein bisschen länger innen mit Leder. Und mit denen kam ich, das war okay. Aber man wollte ja, also ich zu meiner Zeit schon, hat ja der Chris Kyle in American Sniper hat ja keine Lederhandschuhe an, so, sondern der hat ja, was weiß ich, geile Mechanics oder was so. Und dann bist du natürlich, wo habe ich ein PX dann tatsächlich mal ein schwarzes Paar gekauft. So, was macht natürlich der Kamerad Dusin? Rutscht damit erstmal eine Seilrutsche runter. Ja, gut. Und hatte dann, also früher hat man am Nacken gesagt, Dr. Dülfer hat genäht und mit dem Dülfersitz abgeseilt hat, aber die hat es halt einfach geschmolzen. Und ich,
Ja,
was ist denn jetzt los, ey? Ja, und dann, okay, Entschluss gefasst, also jetzt trage ich auch wieder Lederhandschuhe und da bewähren sich Mechanics tatsächlich nicht, ne? Also da braucht man wirklich was Stabiles. Okay, aber guter Punkt. Und jetzt, und das interessiert mich natürlich auch, was für Ausrüstung habt ihr noch empfangen? Ich denke da sofort an die Hängematte, wenn ihr dann vor Ort wart. Gab es da noch was, was ihr zusätzlich empfangen habt?
Poncho Liner, Poncho.
Also wie der amerikanische?
Poncho Liner, ja genau,
Ja, okay.
also der ganz, ganz normale Alice Rucksack,
Tatsächlich.
genau, aber ganz komische Version. Also es war nicht der originale von den Amerikanern, sondern es war irgendein Nachbau,
Okay.
günstiger. Also ist anderem was gerissen. Wir haben das mit Panzertape und so weiter dann noch ein bisschen ausgebessert.
Mach mir keine Angst, ich habe jetzt am Samstag, aber gut. Ich würde es ja jetzt zeigen. Ich mach mal hier, ist ziemlich aufgeräumt. Paul kann das jetzt sehen. Hier ist mein Bücherregal und da unten steht mein gepackter Alice-Rucksack.
Ah.
Weil ich jetzt am Wochenende, jetzt ist Mikro verrutscht. So, Atmo für die Hörer, das ist immer gut.
Geht's in die Hahnheide oder?
Bitte?
Geht's in die Hahnheide?
Natürlich OPSEC, ne? Und Hahnheim ist Schutzgebiet. Ich gebe Sascha hier, meinem eigentlichen Co-Moderator, Sidekick, Prepared-Freund, gehen wir einfach in den Wald. Und ich kann es jetzt auch erzählen, so, ich hatte es dir schon erzählt, ich habe mein Monster Mystery Ranch habe ich an Sascha übergeben und wollte mir dafür oder habe mir dafür einen neuen bestellt, der nicht da ist, sodass ich jetzt, wo ich den mal brauche, auch so ein Monster viel mit 1000 Millionen Litern, gehe ich halt mit dem Alice Pack von 1973 in die Kälte raus. Ich bin auch dumm wie Butter, aber naja, gut. Gut, also Alice Pack, aber in Scheiße. Und da haben wir dann, da können wir dann später nochmal drauf kommen. Okay, was habt ihr noch empfangen?
So eine wasserdichte Dose, sage ich mal, ein groß, was man vom, ja, vom Kanufahren kennt oder so, wo man Portemonnaie und so weiter reinschmeißt,
Ja.
war einfach genauso groß wie der Alice-Rucksack, dass man einfach reinstecken konnte.
Ja.
Einfach für die Ausrüstung, die trocken bleiben musste.
Mit dem Schraubverschluss oder wie ist das da?
Genau, richtig, genau.
Okay. Ja, aber halt auch in eckig, nicht in rund, sondern wie eine Dose
Waren
tatsächlich.
rund, waren rund.
Also wie diese Kanutonnen tatsächlich.
Genau,
Okay.
genau.
Gut, interessiert aber im Alice-Rucksack nicht, weil der ist ja eh so ein bisschen rund und durch das Tragegestell kriegt man das nicht mit. Ja, okay.
Genau.
Gut.
Machete,
Ja.
auch eine ganz, also relativ kurze, stumpf und schon gebraucht, aber sonst passt es.
Ja.
Famas Gewehr.
Ja.
Ja, genau, sonst Gruppenmaterial, also eine Schrotflinte, Kletterseil, Funkgerät,
Okay.
genau.
Also an persönlicher Ausrüstung, das war das tatsächlich, was mich interessiert hatte. In Ordnung. Hattest du dir im Vorhinein, wir haben jetzt das, was du dienstlich geliefert sozusagen mitbekommen hast, und du hattest schon erwähnt, dass du dir die Schuhe gekauft hast. Gab es noch was, wo du aus Erfahrungsberichten oder von Kameraden, die gesagt haben, ey, nimm das mit? Und was ist mit Mückenzeug und sowas? Oder wäscht sich das eher alles ab? Oder wie sieht es denn da aus? Erzähl mal.
Also, Privatbeschafft habe ich mir ein Chestrick. Da hatte ich drauf geachtet, das ist halt ein, wie nennt man das denn? Split Chestrick, also ein zweiteiliges ist, was man vorne aufmachen kann. Ja. Was möglichst klein ist. Also, ich wusste, dass ich nicht so viel am Körper tragen muss. Also, hatte ich nur eins mit 2x6 Molle rein, also relativ kompakt.
Ja.
Nalgene Wasserflaschen, natürlich dann halt entsprechend Magazintaschen und so am Chestrick selber gekauft.
Ja.
Ein paar Karabiner, einfach um da Ausrüstung dann festzumachen. Und sonst so Kleinigkeiten, Magnesiumtabletten habe ich mir noch mit eingepackt, ein kleines Angelset, ein Feuerset.
Gab es eine Liste von Material, was ihr mitzubringen habt?
Es gab einen Anhalt, aber es gab keine Gepäckkontrolle. Also es wurde auch schon vorher angesagt, dass man mitnehmen kann, was man möchte eigentlich.
Ja.
Und dementsprechend haben wir auch nur das eingepackt, was, sage ich mal, aus den Erfahrungswerten schon als zweckmäßig hervorgegangen ist.
Okay, nur für mich, weil mich das interessiert, was für ein Chestrick hast du gekauft? Also ein Tasmanian Tiger, gibt's das? Die gibt es nicht als Split, ne?
Genau, richtig. Das war ein SR Tactical, genau, von so einer Gearschmiede, die aus Deutschland ist, irgendwie so im kleinen Rahmen produziert und so, weiß ich, in so 10er Stückzahlen, schätze ich mal.
Ja, cool.
Da habe ich mir eins geholt. Weil es eben von Linderhof oder Konsorten, die haben immer nur so große und ich wollte halt ein möglichst kleines haben, einfach.
Ja. Okay. Mückenzeug, wie sieht es damit aus?
Ja, also, genau, Mückenzeug. Genau, erstmal Erste-Hilfe-Set natürlich noch selber mitgenommen, also mit Desinfektionsmittel, Pflaster und so. Da gab es auch vom Sand ein bisschen was dienstlich geliefert.
Ja.
Und dann Privatbeschafft, No-Bite heißt es. Das ist halt ein Insektmittel für Kleidung. Und damit einfach mal alles imprägniert. Also, ich glaube, die KSK-Bluse war sogar auch mit Vektorenschutz schon gebürstet, aber trotzdem nochmal draufgesprüht und so. Und also, ich sag mal, ich bin sauber rausgekommen. Also, mich hat nichts gebissen oder gestochen. Also.
Ja, dann noch nicht. Vielleicht kommen dann irgendwann jetzt nach 2 Jahren irgendwelche Spinnen aus deinen Öffnungen
gekrabbelt. Kommen die Larven, ja, genau. Die schützen dann.
Gut, okay, also, ausrüstungsmäßig klingt das schon ganz gut. Camelback ist keine Option da drüben, hätte ich jetzt auch gesagt, so mitgeführt, oder ist das, verkammelt das zu schnell?
Das war auch meine erste Reaktion. Camelback, ich gehe eigentlich ohne nicht mehr raus, aber der Rucksack war schon zu voll, also ich wollte eigentlich zum Beispiel noch einen Wasserfilter mitnehmen, einfach nur so ein Mini-Ding, weil man da sonst mit Chlortabletten das Wasser desinfiziert und so 2 Wochen lang Chlorwasser saufen, hatte ich einfach keinen Bock drauf, aber der Rucksack war einfach voll, also unten drin muss man noch so eine Notration mitführen, falls man halt verschütt geht, dann ist schon ein Teil weg. Das Hauptfach ist dann voll mit der Tube, mit der Dose und dann halt außenrum noch Seil, Karabiner in den kleinen Täschchen, ne? Magnesiumtabletten und so und da war einfach dann voll. Ne?
Ja, okay. Dann let's dive in. Und da, wie gesagt, wir gehen da nicht zu sehr ins Detail, weil es ist, aber was sind so die prägendsten Dinge, die dich mitgenommen haben? Also ist das Klima, ich wäre ein großer Schlangenfreund, ich habe letztens ein Video gesehen, wie so eine verfickte Riesenpython eine Tür aufmacht. Und ich dachte so, Alter, ey, die sollten mich doch alle in Ruhe lassen. Jetzt können die Viecher Türen aufmachen, ey. Also dieses ganze Viehzeug, wie sieht's aus? Also was hat dich da am meisten, was war da der beste Eindruck oder wie lief das? Erzähl.
Also mit Tieren war es, sag ich mal, relativ uninteressant. Also ich habe mal eine Schlange gesehen, die da durchsichtig gekrochen ist, aber die haben eigentlich mehr Angst vor allem, als man vor denen Angst hat. Und Skorpion haben wir auch gesehen und so, aber die kriechen in der Regel weg. Also wenn man da nicht direkt drauf tritt, dann ist das wirklich kein Problem. Was ich cool fand, war die Survival-Phase. Da war man wirklich 3 Tage in der Gruppe auf sich gestellt, ohne Essen und so weiter und nur mit wenig Ausrüstung. Und dann wirklich mit der Machete durch den Wald zu rennen, da die bestimmten Pflanzen und so weiter abzuhacken und sich ein Shelter zu bauen, vom Boden abzuheben, ein Feuer zu machen. Mit einer Strohpatrone haben wir das gemacht. Das war schon geil. Also in der Hängematte auch pennen, wenn man sie hat. Das war schon einfach dieses Feeling Dschungel. Und im Dschungel pennen ist einfach was ganz anderes als der deutsche Mischwald, sage ich mal. Muss man auf viel mehr achten, sich im Fluss waschen und so. Das sind einfach, Eindrücke, die man und auch viel Erfahrung, die man da mitnimmt, ne?
Ja. Kannst du das beschreiben? Wie muss ich mir so eine Nacht im Dschungel vorstellen? Also es ist ja schon selbst im deutschen Mischwald abends nicht still, wenn man das denkt, im Nacht ist es, also im Wald ist es ganz still, das kann man vergessen, da ist überall was. Wie ist das im Dschungel?
Ja, also ich sag mal, der Ablauf ist so, man bekommt erstmal Dienstschluss vom Ausbilder, also geht dann in den Biwakbereich rein, fängt an, sein Nachtlager aufzubauen, das sprich erstmal ein Tarp bzw. den Poncho abspannen, darunter dann die Hängematte, Groundsheet auf dem Boden, weil man stellt sich niemals mit nackten Füßen auf den Dschungelboden, wegen Bakterien, Viechern und so weiter. Dann im Fluss waschen gehen, aus dem Fluss hoch, dann Sachen trocknen hängen oder einfach vom Boden hoch, weil halt das Viehzeug schneller reinkrabbeln kann. Ja. Warten Stiefel und Rucksack ist halt echt unangenehm. Was zu essen machen und dann in die Hängematte reinlegen, Mückennetz zumachen, immer Socken anziehen, weil da so Art Fledermäuse rumschwirren und die können durch die Hängematte an den Windstellen in die Füße reinbeißen. Ja. Deswegen muss man Socken anziehen. Und es wird auch abends dann frischer. Also nachts mit Poncho-Liner war voll okay, aber sonst wird das echt kalt.
Ach, es wird kalt tatsächlich im Dschungel, ja?
Ja, abends schon. Also es kühlt sich ein bisschen ab. Und dann morgens, es ist einfach, ne, viel, man muss auf viel mehr Kleinigkeiten achten. Wenn man morgens aufsteht, erstmal gucken, liegt unten irgendwo was, die Stiefel reingucken, ist da was reingekrabbelt. Und der manch einer hat dann auch die böse Überraschung gehabt, dass da mal ein Skorpion drin saß oder so. Und da muss man, also das ist dann wirklich nicht so der Herr gesagt, da muss man schon ein bisschen gucken.
Okay, also man darf da halt nicht pennen, ne? Das liest man und hört man ja auch, also wenn man sich damit beschäftigt, aber wenn man das live erleben kann, ist das natürlich schon was Besonderes. Die Hängematte würde mich interessieren. Ist das so eine Netzhängematte, wie man es im Film sieht, oder ist das so eine normale, dünnwandige, so ist eine Art Seidenstoff, so Fallschirmstoff, oder?
Genau, eher letzteres, also so Seidenstoff unten als Liegefläche und oben drüber dann quasi dieses Moskitonetz, was sehr feinmaschig ist und oben drüber dann quasi so eine Art Wäscheleine, an der da die Hängematte quasi nach oben gespannt wird, dass man quasi nicht mit dem Netz im Gesicht hängt, ne?
Ja, okay. Da ich jetzt diese Nacht auch, also wenn ich jetzt rausgehe, werde ich auch erstmal in eine Hängematte pennen. Und hab da halt mir so ein paar Videos angeguckt, einfach weil ich will jetzt draußen nur noch bequem schlafen. Also ich bin im Alter, wo ich habe letztens irgendwie, als wir draußen übernachtet haben, wieder auf meiner dünnen Thermarest gepennt und ey, ich habe keinen Bock mehr, meinen Bizeps als hier zu nehmen. Hab so gut geschlafen und auch laut geschlafen, wenn ich meinen Kameraden fragen darf, aber trauen darf. Aber deswegen interessiert mich, also das ist ja grundsätzlich was für warme Gefilde, so eine Hängematte so. Ich kompensiere das jetzt mit einer Isomatte und noch mit einem Underkilt, aber dieses Abspannen ist ja schon was uns jetzt nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist. Zeigt man sowas tatsächlich auch? Also auch so simple Sachen, so wie hänge ich meine Hängematte auf, wie baue ich mein Tarp am besten? Läuft das mit Knoten, sind das mit Karabinern oder wie sieht das aus?
Also wir haben das zum Glück in der Vorbereitung alles gemacht. Also haben wir viel Wert drauf gelegt.
Ja.
Auf Lehrgang wird es auch nochmal gezeigt, aber halt genau einmal und auf Französisch. Und wer es dann nicht begriffen hat, der hat dann Pech gehabt, weil die Ausbilder kommen dann nicht nochmal rum und gucken, oh ja, okay, das passt so, sondern man pennt dann da halt. Und wenn man es halt nicht geschissen bekommt, halt auch auf dem Boden zur Not. Also bei dem einen oder anderen ist die Hängematte gerissen, dann
Pech gehabt, ja.
Ja. Genau, dann schläft man halt die Nacht auf dem Boden oder ist halt wach. Das ist halt, die haben sich da nicht so. Ne?
Aber geht auch, man kann auch auf dem Boden pennen?
Im allergrößten Worst Case, also in der Survival-Phase mussten wir auf dem Boden schlafen eine Nacht, weil wir nicht schnell genug waren mit dem Bauen. Das ging voll, es war halt arschkalt und wir lagen, weiß ich nicht, mit 20 Leuten Löffelchen ums Feuer rum.
Ja, okay.
Aber es funktioniert, ne? Man muss halt ein bisschen aufpassen. Weil gerade so Spinnen und so weiter, die setzen sich dann ins Feuerholz rein, weil es natürlich da so ein bisschen trockener ist. Wir hatten dann eine Vogelspinne im Feuerholz hocken und ja, das muss man dann halt vorsichtig dann wieder rausmachen, ne?
Ja, okay. Ihr wart eine gemischte Gruppe mit Franzosen?
Genau, also wir wurden auf alle Züge aufgeteilt, also ich war in meinem Zug der einzige Deutsche.
Ja.
Ich hatte noch einen Austauschoffizier aus Deutschland zum Glück dabei, der seit 6 Jahren in Frankreich da die offizielle Offizierausbildung macht.
Ja.
Und der hat mich dann so ein bisschen unter die Fittiche genommen. und die anderen waren dann auch auf die Züge wild verteilt.
Okay, aber Kameradschaft war gut?
Auf jeden Fall. Also das Klischee, dass die Franzosen auch kein Englisch können, das stimmt nicht. Also ich habe mit denen normal Englisch gesprochen und auch zum Teil Deutsch, weil die es in der Schule hatten.
Aber das waren keine Legionäre. Die Ausbilder waren Legionäre, aber die Teilnehmer nicht.
Genau, richtig. Die Legionäre sprechen eben halt wirklich nur Französisch und Russisch.
Ja, okay. Nee, ich hätte gedacht, so viele Legionäre sprechen eben, also auf jeden Fall Französisch und dann halt mindestens noch oftmals eine Sprache mehr oder sind da auch so ein bisschen offen, weil die halt auch einfach mehr kommunizieren müssen. Gibt es ja auch einen schönen YouTube-Kanal, Grüße gehen raus an Thomas Glanz, heißt der, glaube ich. Habe ich jetzt mal geguckt, so ein alter Legionär, der mal Kriegsgeschichten erzählt, aber ist immer ganz lustig. Ich meine auch, der war auch in Guyana oder, ja, ich glaube auch in Guyana. Und der spricht immer ein gutes Englisch, so auf jeden Fall Französisch und erklärt das auch so ein bisschen. Und der spricht auch an, dass die im Rucksack immer das französische EPA hatten, dieses Combat Ration Individual.
Ja, genau.
Diese Notration, die ihr auch hattet, also so ein das rechteckige Päckchen, oder genau. War das anderes?
Also wir hatten so zwei Sorten, einmal die Notration, ja. Das war hier so mit Travel Lunch, also was man so aus dem Autoladen kennt, ganz normal. Ja. Und dann gab es die normalen französischen EPAs jeden Tag, diese Pappboxen.
Ja, okay.
Und das war dann quasi das MRE oder das EPA, ganz Standard. Also irgendwas typisches Französisches halt meistens und dann Kaffee, Salz, Zucker und was man halt kennt. Also nichts.
Ja, aber schön. Ist, ne? Das ist ganz schön, weil letztens hat mich Sascha angerufen und sagte, oh, diese Combat Ration für ein Individual, das muss so geil sein. Erzähl mal, wie war das für dich, also im Vergleich zu deutschen EPA?
Ja, also auf jeden Fall viel mehr Auswahl, ne?
Mhm. Also nicht 514, ne? So.
Ja, genau. Und ja, ich hatte auf dem EKL zum Beispiel dieses Zwischen-EPA hier aus dieser Plastiktüte. Also im Vergleich dazu war das französische EPA wirklich ein Drei-Gänge-Menü, weil das fand ich absoluter Rotz, diese Plastiktüten. Und das war das französische EPA, also immer schön Dose, ne?
Ja.
Mit Keksen drin, auch immer schön süß und Schokolade und also da war ich echt happy mit. Also das konntest du auch alles kalt essen. Der Espritkocher war direkt im EPA drin, also muss man auch gar nicht mitnehmen.
Genau, ja.
Das war halt einfach die Packung verbrauchen, wegschmeißen, das nächste. Und das fand ich richtig gut. Also
mir hat mal ein Kamerad auch ein französisches EPA mitgebracht und ich weiß nur noch, dass ich hatte irgendwelche Bohnen. Also entweder war das schlecht oder es hat ekelhaft geschmeckt. Also ich bin echt nicht wählerisch. Das war so ein süß-saurer Geschmack, den ich nicht kannte. Mhm. Also war das wie vom Geschmack her von den Warmmahlzeiten, wie war das für dich?
Voll in Ordnung.
Ja.
Ich bin halt nur nicht so, ich bin nicht so ein Fischfan und ab und zu war das halt irgendwie mit Muscheln oder irgend sowas, ne, was ganz Spezielles, wo ich dann auch gesagt habe, okay, ich habe jetzt Hunger, aber so viel noch nicht.
Ja, okay.
Aber eins von den beiden Hauptmahlzeiten ging immer, sage ich mal.
Ja,
ich fand das einfach geil mit den ganzen Keksen. Also die hatten da auch so Riegel drin und die hast du dann einfach ins Chesswick gesteckt und zwischendurch, wenn du mal Pause hast, hast du dir was zwischen die Kiemen gehauen. Und sowas fehlt mir halt im deutschen EPA, also zumindest in diesen Plastikdingern. Da waren halt, ich weiß nicht, salzige Kekse, wer auf die Idee kommt, Kekse salzig ins EPA zu packen. Damit man noch ein bisschen mehr Durst hat vielleicht, aber das fand ich dann,
Und
ich finde die Hauptmahlzeiten auch gehen gar nicht in diesen Plastiktüten im Deutschen. Also,
okay, also zu den Plastiktüten, ich will nicht drüber ranten, aber ich will es hier doch erzählen. Ich habe auch was von den Plastiktüten. Also die sehen halt aus wie die amerikanischen MREs, bloß größer, so ein bisschen größer. Und da stand drauf, hier ist alles drin zu beheizen. Und ich dachte so, alter, geil. Also für die Zuhörer, die es nicht kennen, das deutsche EPA, das normale EPA ist in einem Pappkarton. Da drin sind warme Mahlzeiten in einer Art Dose, aber eine sehr dünnwandige Dose. Und man hat als eigene Ausrüstung mal seinen Espritkocher drauf und man stellt das da drauf oder frisst halt kalt so. Geschmacklich, Cevapcici kalt geht immer. Der Gulasch ist gut. Irgendwie hatte ich auch immer nur Cevapcici oder Gulasch. Also das hat irgendwie immer gepasst. Es gibt 5 Menüs und das so. War immer verbesserungswürdig, aber irgendwie war es okay. So, das amerikanische EPA hat ja auch so einen Heater mit drin und hat halt immer so ein Stück Heimat mit drin. Das finde ich ganz schön, dass du da irgendwie entweder ein paar Skittles drin hast, dann auch in der Skittles-Verpackung oder irgendwelche Bonbons, wo du weißt, oh, die hatte ich früher als Kind auch, sodass du immer ein Stück Heimat dabei hast. So. Und dann kriege ich dieses neue Ehepaar und denke, Alter, jetzt muss ja hier das Geilste von der Welt sein, mach das auf. Okay, guck rein, hat kein Heater drin, logisch, weil wäre ja sinnvoll. Zweitens, made in France, okay. Ja, also gegen den Franzosen können wir nicht in den Krieg ziehen, weil dann kriegen wir keine Ehepaars mehr. Oder auch made in Spain, also so ein europäisches Produkt, bin ich ja grundsätzlich dafür. Das Essen auch in Tüten verpackt. So. Und dann denke ich mir schon, sag mal, ey, wollt ihr mich veräppeln? So, wie soll ich denn das jetzt warm machen? So, also steht auf der Packung drauf, in Wasserbad. Genau, weil ich ja einen halben Liter Wasser habe, den ich in meinen Pickpot reinmache und da mein Essen warm mache, weil das ist ja voll sinnvoll. Ne? Dann lieber die Dosen, diese dünnbandigen Dosen im alten Ehepaar, die du auch aufs Feuer stellen kannst oder ans Feuer, die werden warm, fertig. So, führt dazu, dass ich das Zeug nur kalt essen werde, so, weil ich gar nicht die Zeit und die Möglichkeit habe, den, also in einer Gefechtssituation, ne? Wenn ich hier im Büro sitze, kann ich mir das auch warm machen, ne? in meinem Samovar. Ja. So, und dann, das Geilste war, wir machen Konfitüre auf, so, und ich gebe Sascha so eine Konfitüre, der fummelt dran rum, reißt die auf, ich denke so, wie stellt er sich denn an? So, ich nehme die Konfitüre, mach die auf, reiß die auf, geht nicht auf. Ich muss da wirklich mit dem Messer rein, um diese scheiß Konfitüre aufzumachen, raste da schon fast aus und stell mir dann vor, wie das ist, wenn ich Hunger habe, mir so einen Keks in so Konfitüre reinpressen will. So, eine Stunde später kommt ein Kamerad und ich sage so, ja, wir haben gerade das neue Ehepaar ausprobiert. Und das Erste, was er sagt, war, habt ihr schon die Konfitüre aufgemacht? so ein Gag, wo ich denke, okay, also, ey, da hat man wirklich die eloquenten Nachteile von MRE und deutschen Ehepaar schön verbunden, wo ich dann gesagt habe, das ist doch Quatsch, ne? Okay, Ehepaar-Round, damit abgeschlossen. Die Schrotflinte, die mitgeführt wurde, war tatsächlich zur Selbstverteidigung, auch gegen Tiere, oder?
Ja, genau, also gegen Tiere, und da gibt es so ein paar Wilderer oder sowas, wenn man denen beim Weg läuft, dass man halt irgendwas dabei hat, weil wir hatten für die FAMAS-Gewehre keine Munition dabei.
Ja, also einfach nur schleppen, Hauptsache FAMAS dabei, ne?
Genau, richtig, genau. Ja, die geht da ja auch im Arsch, also die waren schon auch komplett durch, also ja. Die putzt keiner mehr, die werden noch im Fluss getunkt, damit halt der Dreck ein bisschen rausgeschwemmt wird, und das war's, ne?
Okay. Findet in Guyana, und das wird, denke ich mal, so schon die letzte Frage sein, findet Guyana auch eine Gefechtsausbildung statt, oder also Gym im Kampf, oder ist es tatsächlich im Schwerpunkt dieses Überleben in diesen beschissenen Umständen sozusagen?
Es ist wirklich nur, also Schwerpunkt und eigentlich wirklich nur ich und der Dschungel überleben und abgebückt werden. Also man macht da die Hibas von denen jeden Tag bis zum Erbrechen, aber man schießt nicht einmal, es gibt kein taktisches Vorgehen, keinen Befehl, keine Rahmenlage oder sowas. Es ist wirklich
komplett. Gut, der Dschungel ist die Lage, das reicht. Dann habe ich doch noch zwei Fragen. Erstens, Wasser, habt ihr das mitgeführt, habt ihr dasselbe gemacht? Und, weil du es angesprochen hast, was ist mit dem Müll? Durch das französische Ehepaar kommt ja allerhand Müll. Wird das alles mitgeführt oder kommt es in den Dschungel zurück?
Ja, also Müll wirklich war so, also wir hatten einen Teil, wurde halt, eigentlich wurde alles verbrannt, außer halt, was noch essbar war, das wurde halt gesammelt und dann irgendwelche Bedürftige weitergegeben. Okay. Aber der Rest wurde einfach ein Feuer, Plastik und scheißegal, einfach Feuer.
Ja.
Und Wasser, wir hatten so 22 Liter Kanister, die wurden halt voll gemacht. Dann hast du 20 Tabletten Chlor reingeschmissen, eine halbe Stunde gewartet und das war dann,
Das läuft dann. Wie sah es aus mit Durchfall?
Ja.
Aber allgemein, wie hat er auf die Hitze, auf das andere Essen, wie hat er reagiert?
Für mich war es kein Problem, bis zum Tag, wo ich aus dem Kanister gesoffen habe und mir schon dachte, okay, das Wasser schmeckt irgendwie sehr natürlich und gar nicht nach Chlor. Da habe ich festgestellt, ja, das war halt noch nicht desinfiziert. Dann hatte ich zwei Tage lang, ja, ist mir die Scheiße aus dem Arsch gespritzt.
Tatsächlich, und, ja.
Ja, also der Fluss wirklich, wenn man da mal draus säuft oder so, dann wirklich ist vorbei. Also, das war nicht so geil, aber danach ging es auch wieder.
Okay.
Also, so mit körperlichen Gebrechen oder sowas hatte ich eher mit der Nässe zu tun.
Also genau, das ist auch noch ein Punkt. Also, wir sind noch lange nicht durch. Steht sie ständig nass? Ist man überhaupt mal trocken? Schafft man das? Ist es überhaupt Ziel? Will man das überhaupt oder ist das dann, gewöhnt man sich dann dran?
Also, ich als Soldat will das natürlich jederzeit, aber der Ausbilder will das nicht. Also, wir sind jeden Morgen um 6 Uhr angetreten und haben eine halbe Stunde Sport gemacht. Und dazu hat es auch gehört, einmal in den Fluss reinzugehen, unterzutauchen für 10 Sekunden und wieder rauszugehen. Mhm. Und spätestens dann waren die Sachen, die über Nacht einigermaßen wieder trocken waren, wieder nass.
Ja.
Und das war auch Ziel des Ganzen.
Okay.
Und durch die Feuchtigkeit eben, durch die Nässe, hat die Hose irgendwann an der Innenseite vom Oberschenkel gerieben und es hat sich so ein Ausschlag gebildet.
Ah, okay.
Das waren so kleine Pickel quasi, die dann irgendwann ja, immer größer wurden und eitrig wurden.
Ja.
Und ja, da ist so ein Notfallsanitäter dabei. Der hat dann, ich weiß nicht was, aber irgendeine Salbe draufgeschmissen und mir eine Tablette gegeben und dann war es weg. Also
Füße, Fußpflege, wie sieht's aus? Also ich stelle mir ja, mir ist ja, selbst wenn ich einen Tag lang einen Gore-Tex-Schuh trage, sind meine Füße offen weiß und wenn ich dann marschiere, habe ich dann Löcher an Füßen. Wie ist das? Wie schaffe ich das im Dschungel? Also man trägt Socken auf jeden Fall, hattest du schon gesagt, ja?
Genau.
Ja, aber wie macht man das?
Ich hatte Kompressionssocken immer an, also sehr eng anliegende.
Ja.
Ich habe versucht, am Anfang die Socken zu wechseln, macht gar keinen Sinn. Also ich hatte einfach, dann waren alle nass. Ich habe jeden Abend meine Füße nachbereitet. Ich hatte so eine Fußlotion dabei,
ja.
Einfach die Füße pflegt, die habe ich drauf gemacht. Und habe die Füße, sobald halt die Belastung vorbei war, habe ich die Stiefel ausgezogen, die Socken ausgezogen, mir Crocs angezogen.
Ja.
Die Crocs sind halt so weit zu, dass halt nicht sofort was rankommt, also an Dreck und so weiter, und die Füße können atmen.
Ja.
Dann die Lotion drauf und dann zum Schlafen gehen halt Fußpuder und dann halt die Socken drauf.
Ja.
Und dadurch waren die Füße halt sehr, sehr schnell trocken und konnten sich dann halt auch wieder so ein bisschen regenerieren. Und sonst gar keine Probleme. Also keine Blasen. Ich hatte aufgeplatzte, also von den ganzen Wurzeln und sowas sind mir die Zehennägel eingewachsen und abgebrochen.
Okay.
Also vom Gegentreten. Das war's aber. Also das waren die einzigen Beschwerden, die ich an den Füßen hatte. Sonst, ich vermute mal, dadurch, dass sie so aufgeweicht sind durch die Nässe, waren die Füße so weit, dass sie gar keine Blasen bilden konnten. Also ist meine Vermutung.
Okay, ja. Ja, super. Also auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Erlebnis für dich. Ich merke ja auch, wie begeistert du erzählst. Also das ist schon, das ist auf jeden Fall was Besonderes. Es ist super, dass du das erleben durftest, ja. Okay. Harter Cut, so, gerade so erholt. Urlaub nochmal mit der Freundin, dann nochmal Vorbereitung. Und dann im Sommer EK muss nicht unbedingt schöner sein. Also EK ist immer doof. Ja, und das können wir vielleicht ein bisschen kürzer halten, weil das, also ich kenne das zumindest so. Aber du hast den in Hammelburg gemacht. Ich habe den damals noch in Altenstadt gemacht. Das hat beides seine Vor- und Nachteile, muss ich sagen. Ich kenne ja den einen oder anderen Ausbilder in Hammelburg. Das ist immer, ich habe aber die Erfahrung gemacht, also das war auch in Altenstadt schon so. Abbumser waren die wenigsten so. Also viele waren auch also einfach gute Ausbilder, die einen gefordert haben. So, das heißt, man hatte nicht dieses, ich knechte euch alle ab, sondern eher so dieses, wir kommen hier durch, aber ihr müsst die Leistung bringen, so nach dem Motto. EKL, doch eher ein Führerlehrgang tatsächlich, wo eben die Herausforderung natürlich ist, dass du körperlich belastet bist und dann aber auch dich um deine Hanseln kümmern musst. So, du mit diesen frischen, mit den frischen Eindrücken aus Guyana. Auch da die erste Frage, was für Ausrüstung hast du da? Die Ausrüstung hast du ja so bekommen. Hattest du die Kommandohose oder die normale Hose?
Für den EKL?
Mhm.
Ganz normale Feldhose. Also ich bin da komplett dienstlich geliefert, durchgelaufen eigentlich.
Ja.
Abgesehen vom Tragesatz. Also statt Koppel hatte ich einen Chestwick an.
Ja.
Und
auch das Chestwick oder musstest du dann ein anderes dir zulegen?
Ich habe mir ein anderes zugelegt, einfach weil ich mehr Platz brauchte.
Ja.
Da hatte ich mir ein einteiliges geholt.
Ja.
Genau für die 4 Magazine, Wasserflasche und so weiter.
Ja.
Berghaus gab es dienstlich geliefert, war ich sehr überrascht von.
Ja, okay.
Sonst habe ich noch empfangen den Tropenschlafsack für den EKL. Genau. Okay. Das war es aber, also das hat sich sehr in Grenzen gehalten.
Ja, okay. Was für ein Chestwick hast du genommen?
Das war das. Das gab es dienstlich geliefert mal vor ein paar Jahren. Schnelle Vorauskräfte heißt das. Hat drei Doppelmagazintaschen und zwei Mehrzwecktaschen.
Ja, alles, was man braucht. Sehr, sehr gut. Auch eine genau. Karte oder irgendwann wieder ein Reißverschluss dahinter oder sowas?
Ja, genau. Noch so ein Kartenfach vorne, also quasi hinten drin. War super für die Befehlshilfen oder sowas. Ne? Zum Reinschieben einfach oder Schaltbereitschaft. Und genau, ich sag mal relativ Standard. Und halt noch ein Smog. Ne?
Ja. Da ich das nicht kenne, ich hatte damals auch, also auf dem EK2 tatsächlich ist erstmal mein Berghaus und ansonsten den EK habe ich komplett mit dienstlich geliefertem Material gemacht. Habe da oft genug den Rucksack verflucht. In der Nachschau sage ich auch, so schlecht ist der deutsche, also der dienstgelieferte Rucksack nicht, der hat halt, also der hat halt kein Rückentragesystem, sondern ein paar Riemen, ja. Ist halt Stand, keine Ahnung, Ende 80er, Anfang 90er. Also bis zu einem gewissen Gewicht ist der aber auch, dadurch, dass er so klein ist, dann aber auch so handlich, so muss man auch ganz klar sagen. Also auf der Hieber war ich ganz froh, dass ich nicht das, den Riesenklopper immer mitschleppen musste. Aber in der Kombination Chest-Rig Smog konnte man tatsächlich den Hüftgurt schließen, also ging das, weil das ist tatsächlich ja der große Vorteil, den ich nie genießen konnte, weil durch das Koppeltragesystem konnte man einfach keinen Hüftgurt schließen. So, das heißt, der wurde immer weggebunden und das viele Gewicht, was in einem großen Rucksack ist, ging halt alles auf den Schultern. So, aber mit der Konfiguration bist du da gut durchgekommen.
Total. Also ich bin seltenst, eigentlich fast nie ohne den Beckengurt marschiert oder auch gelaufen. Also den konnte ich mal benutzen. Und das Schöne ist, man kommt sogar noch an die Smogtaschen dran,
Ja, genau.
wenn er tief genug sitzt und kann halt quasi komplett arbeiten. Also man kommt dann alles ran.
Ja.
Und also ich bin damit super gefahren. Also auch mit Camelback dann im Rucksack und
Genau, ja. Also es war, ey, allein Camelback zu haben, ne? Das war ja damals schon Hightech quasi, zu meiner Zeit. Ich weiß, was mir in den Arsch gerettet hat auf dem EK2 war, wann habe ich den gemacht? Was war das für eine Jahreszeit? Weiß ich nicht, war auch nass auf jeden Fall. Aber ich hatte ein Brynje-Shirt an. Und zwar so ein Brynje-Netzshirt, ich weiß gar nicht, ob du die kennst.
kenne ich.
Also wirklich ein Netzshirt wie aus dem Ruhrpott im, keine Ahnung, der Kohlebergwerkmann. Aber das ist wirklich gut, um sich selber, also die Feuchtigkeit geht halt durch diese großen Maschen direkt nach draußen und man ist halt gefühlt nicht nass, so weil es einfach auch ein Kunststoffgemisch ist. Also Brynje, das hätte ich damals auch, also habe ich ultra lieben gelernt. Das war schon sehr, sehr gut. Ja, Stiefel, was hattest du da an?
Hanwag, Tatra, Gore-Tex, ist
Okay.
dann mal relativ Standard. Muss aber auch sagen, nach den 4 Wochen sahen meine Füße aus wie durchbohrt. Also ich war
Da war Gulasch auf jeden Fall, ja.
auf
Also,
jeden Fall.
ja, ich schieb's aufs Gore-Tex, aber ich, keine Ahnung, ich kenne es gar nicht. Also, ich habe es nie geschafft, also während meiner Dienstzeit irgendwie meine Füße so fit zu halten, keine, ich neige halt auch zu Blasen. So. Und das ist so, dass irgendwann, vielleicht ist das genetisch, keine Ahnung. Aber das, da kann ich mich auch noch erinnern, das hat irgendwie immer alles wehgetan. Was ist da das Highlight? So, was war das, was du, ich meine, hungern hattest du ja schon gelernt in Guyana, denke ich mal. Also Hunger haben, das war tatsächlich eine der Eindrücke, die ich noch vom EK am deutlichsten behalten habe, dass du einfach nicht mehr, da ist nicht mehr Unrelevanz, ob du das jetzt, welche Alte du ballerst irgendwie, welche, was für ein Handy du hast, oder ob bei Netflix jetzt, keine Ahnung, die dritte Staffel von deiner Folge kommt, sondern ey, schlafen und was zu fressen haben, ist eigentlich schon super. War das bei dir genauso, oder was war da so das Herausforderndste?
Genau dieselbe Situation eigentlich. Also gerade die Durchschlagephasen und auch die Versteckphasen, wo man dann so ein bisschen zur Ruhe kommt und dann so merkt, okay, die Batterien sind langsam echt auf Low Level und halt auch diese nachts marschieren, ne? Man guckt so in die Dunkelheit, man sieht nichts und denkt sich so, boah, ist das jetzt gerade mal Montagabend und ich muss noch bis Mittwoch durchhalten, was für eine Scheiße. Das ist mir so im Gedächtnis geblieben, sage ich mal. Und dann halt auf der anderen Seite so dieses, ja, mit der Gruppe irgendwo zusammensitzen, ne, guckt sich in die Augen und sieht so, okay, ich bin nicht der Einzige, dem Scheiße geht, sondern alle leiden hier irgendwie so ein bisschen zusammen, ne, und ja, am Ende kommt es auf Leistung an, ne, also jeder hilft dann jedem und spätestens dann auf dem Eilmarsch kommt es auf jeden Einzelnen an und die Gruppe hält zusammen, pusht sich und ja, jedem wird geholfen. Das hat mich so beeindruckt, ne?
Ich fand, es war eine ganz besondere Charakterschule tatsächlich. Also man hat da tatsächlich gesehen, wirklich fitte Kameraden, wo man dachte so, die, ja, gucken einander und sagen, ey, hast du noch ein Päckchen Zucker, weil sie fertig waren, einfach fertig waren. Man, keine Ahnung, Kameraden, die, ich hatte also irgendwo, ein Kamerad, der hat Essen geklaut von den Kameraden, weil es einfach auch, war. Und da zeigt sich echt, wie Charakter dann funktioniert so ein bisschen. Also das ist wirklich eine Schule. Oder auch wie man unter Stress ist, wenn man sich da gegenseitig anmault, wenn man einfach offen ist oder man in der Führerposition ist. Das ist ja auch noch die Herausforderung, dass man benotet wird. Also es war für mich immer, ich habe Ohrmärsche immer, ich habe die irgendwie immer hingekriegt, aber war nie so zuversichtlich, dass ich da wusste, ah, da gehe ich locker ran. Mhm. Das ist ja auch immer so ein Ding, wenn ich den verkacke, bin ich halt durch den Lehrgang gefallen. Da hat natürlich keiner Bock drauf. Und ein Ohrmarsch, schreib du das mal für die Zuhörer. Ich fand das immer eine Herausforderung. Erzähl mal kurz, wie so ein Ohrmarsch abläuft. Du bildest das ja auch sehr, aber gerade aus.
Ja, also ich kann dazu am Ende noch mitfahren.
Muss man vielleicht nochmal sagen, Orientierungsmarsch, wir sagen Ohrmarsch, das ist für uns klar. Also es geht um Orientierungsmarsch und Orientierungsübung. Erzähl mal den Zuschauern, den Zuhörern, was das ist, wie das abgeht.
Ja, ich kann auch am Ende eine kleine Geschichte vom EKL dazu hauen, dann
hat man
das noch ein bisschen persönliche Betroffenheit. Ja, der Ohrmarsch läuft folgendermaßen ab, oder ein Orientierungsmarsch. Wir haben drei Systeme, nach denen wir orientieren. Einmal nach Skizze, einmal nach Marschkompasszahl, 64 Strich und nach Karte, ganz normal, wie man es kennt, 1 zu 50.000 im Maßstab.
Ja.
Dann auf dem Orientierungsmarsch bekommt man verschiedene Punkte vorgegeben, die man anzulaufen hat und muss dann halt diese drei verschiedenen Hilfsmittel nutzen. Welche man nutzt, wird einem vorgegeben. Die Skizzen zeichnet man vorab in 5 Minuten und orientiert dann nach den Skizzen und nach dem Kompass. Genau.
Ja.
Und ja, das war es eigentlich schon, ne? Dann hat man halt einen Zeitansatz, den man zu halten hat für die Orientierungszeit. Und je nachdem, wie schnell man ist, wird man halt benotet.
Ja.
Und genau, jetzt zu meinem persönlichen Erlebnis, was du gerade erzählt hast, mit der Benotung und dann habe ich eine schlechte Note und so. Ich bin den ersten Orientierungsmarsch mit einer 6 gelaufen.
Oh.
Ja, also.
Kein Druck aufbauen, dann ist ja gut. Ach, kacke, ja.
Richtig. War auch in der zweiten Woche, ich habe mich gefreut. Hatte dann in der ersten Führerprüfung auch eine 5. Saß dann nach der zweiten Woche dann auf der Stube und dachte mir so, ja, jetzt die dritte Woche, macht das noch Sinn? Mal gucken, was so kommt. Bin dann den zweiten Orientierungsmarsch mit einer 2 gelaufen, also hat es genau gepasst. Und dann in der vierten Woche dachte ich mir dann auch, okay, wenn ich jetzt rausfliege, dann weiß ich mir auch einen Arsch, denn die Führerprüfung mit einer 3 gemacht. Also, bis zum Schluss spannend geblieben und das schwingt auch immer so mit. Also, das hat auch mental wirklich, also macht das was aus, weil man sich so denkt, ey, scheiße, ich bin nicht safe und das ist echt kacke. Also,
ja. Ja, ja. Weil wir diesen Lehrgang bestehen, es ist, also ich habe jetzt wenig kennengelernt, also es gibt eine Durchfallquote, das auf jeden Fall, also nicht jemand, der Durchfall hat, sondern die durchfallen durch diesen Lehrgang. Aber man ist ja schon besonders motiviert auf dem Lehrgang, weil es einfach auch, also mir geht das tatsächlich so, das ist halt, wir sind, wie viele Generationen auseinander, wenn man das militärisch sieht? Also einige auf jeden Fall. So. Also es ist eine komplette Generation. Letzten Endes warst du 20 Jahre nach mir auf dem Lehrgang, so 19 Jahre. Aber die Erfahrungen sind tatsächlich die gleichen. So, das ist was unglaublich verbindet, und zwar mit den Soldaten, die das 1956 entwickelt haben, so, oder die seit 1956, seit Bestehen der Bundeswehr, diesen Lehrgang machen. Und das ist dann schon was Besonderes, wenn man als Eichenlaubträger, einige verlachen das, es gibt bestimmt deutlich härtere Lehrgänge, so, also forderndere Lehrgänge, aber den muss man erstmal haben. Und früher war es zumindest so, dass auch in der Kommandoausbildung das die Lehrgänge waren, die man erstmal machen musste. Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage noch ist. Also den Einzelkämpferlehrgang 1 und später dann auch den Teil 2. Das verbindet tatsächlich. Und also ich will nicht sagen, dass ich Leute beurteile nach einem Abzeichen. Aber wenn man das sieht, dann weiß man, ah, okay, man hat zumindest mal im selben Dreck gelegen. Und das ist schon ein verbindendes Element tatsächlich. Ich finde das deswegen ganz spannend. Ja, gut, wie deine militärische Zukunft aussieht, ich weiß es und ich drücke die Daumen, dass das dahin geht. Das werden wir dann sehen. Okay, jetzt nochmal zum Thema Ausrüstung, weil wir haben das jetzt so ein bisschen angesprochen, auch die Mängel der dienstlichen Ausrüstung. Du gehst privat auch viel wandern, hast auch eine Freundin, die dann mitschließt, die begeistert ist, gehe ich mal von aus, die auch beruflich so ein bisschen, also zumindest auf jeden Fall das Waffenhandwerk so ein bisschen versteht. woher kommt diese Leidenschaft zur Ausrüstung? Kannst du das sagen? Ist das einfach so ein beruflich bedingt oder wie ist das? Erzähl mal.
Ja, also ich glaube, das fing schon mit den Kindertagen an. Ich bin so mit, mein Vater ist mit mir schon wandern gegangen und dann irgendwann kam dann so mit 15 oder 16 dann der Berghaus ins Haus geflattert.
Ach, tatsächlich?
Ja, dann auch die Hikes Bergstiefel, das waren dann meine Wanderschuhe.
Ja.
Und
wegen diesem Military-Ding, wo man gesehen hat, oh, die tragen das auch, ich will das auch haben, oder was?
Nee, mein Vater ist auch Soldat.
Und ja.
Daher kam das, sage ich mal, dass man sich so, damals war es noch die LHBW,
ja.
Und ja, dann da stand und ich sag mal, bevor man dann irgendein ne, Deuter in Rosa kauft, dann nimmt man doch lieber dann den Berghaus in Oliv.
Ja.
Sieht auch cooler aus.
Ja.
Und ja, einfach so, ich weiß nicht, so ein bisschen einfach rumgespielt im Wald, sage ich mal, mit einem Esbit-Kocher oder so und genau. Und so hat sich das dann immer weiterentwickelt. Ne? Dann irgendwann war ich, ja, bin ich alleine losgezogen und jetzt mit der Freundin.
Ja.
Und jetzt kann das sich so beides ein bisschen ergänzen. Ne? Ich sag mal, ja. Dienstlich natürlich Interesse an Ausrüstung und das dann natürlich in der Kombination mit selber im Wald gehen und dann auch ein bisschen mit dem Kram spielen ist dann, ja.
Ja. Ja. Dein Top-Rucksack, was ist dein Lieblingsrucksack? Kannst du das sagen?
Eberlustock, Tomahawk, 53 Liter oder ja. 51 Liter. Ich muss sagen, ne, Berghaus ist schön und gut, ist halt, finde ich, ein alter Rucksack. Also der ist halt 20, 25 Jahre alt.
Richtig.
Zu seiner damaligen Zeit war der bestimmt geil. Jetzt heutzutage ist halt Mystery Ranch, Eberlustock. Ich denke, das sind so die Maßstäbe der Zeit und einstellbares Tragesystem und natürlich ein Beckengurt. Das ist, glaube ich, Standard heutzutage. Aber allein diese Einheitsgrößen, die Berghaus hat mit 1, 2, 3, 4, das gibt es ja sonst gar nicht mehr. Ne? Das ist ja mittlerweile alles einstellbar, individuell. Und ich denke, das ist the way to go. Wovon ich nicht so der Freund bin, ist so ultra viel Molle am Rucksack, weil ich sag mal, ich nutze es selber. Also ich würde niemals an den Rucksack dann noch eine große Tasche irgendwie dran machen, weil es mir dann zu bulky wird.
Ja.
Und da finde ich, muss man mal so ein bisschen gucken, welches Modell man nimmt, aber Eberlustock, Mystery Ranch, das ist so mein
Lieblingsspiel, ja.
Sag ich mal, ne?
Ja, okay, sehr schön. Und Bekleidung hatte ich ja, da hatten wir mal kurz uns ausgetauscht, ist so UF Pro, so dein Go-Ding, ist das so, ja?
Also zum Wandern auf jeden Fall UF Pro.
Mhm.
Ich habe mir die Striker XT
im
Trackpan auch mal zugelegt.
Ja.
Muss ich aber nochmal testen in der Praxis.
Ja.
Sonst habe ich diese Olive UF Pro Taktika 40 oder so. Ne?
Die P40 oder die Taktika 40 ist es dann, ja?
Genau, richtig. Und mit der bin ich absolut happy. Also habe ich sonst auch oft einen Wolf gelaufen oder sowas und mit den 20-Euro-Hosen oder so. Das ist schon ein vernünftiges Teil. Also da bin ich sehr zufrieden mit.
Okay. Smog, Lieblings-Smog. Also das ist ja auch, ich hatte ja mal erzählt, ich hatte ja mal das Einhorn der Smogs irgendwie, also damals war es das noch nicht, für einen German First Line, so ein Stück weit, ja, ja. Also wirklich ein geiles Modell, wenn ich darüber nachdenke, aber dann machen wir nochmal eine extra Sendung drüber. Was hast du für einen Smog? So den dienstlich gelieferten von Leo Köhler wahrscheinlich, oder?
Ja, ich bin auch ein Einhorn-Fan, ne? Also, ja, natürlich.
Ja.
Mit Innenjacke, ne?
Ja. Ja, super. Also das muss ich auch sagen. Also wirklich Smog so ein bisschen neu gedacht tatsächlich. Also damals, ich meine, du hast den auch gebraucht gekauft oder gibt es die neu noch? Oder?
Die gibt es nur noch gebraucht.
Mhm.
Und ich war mit dem sogar auf dem EK.
Ach, also,
ja.
Das ist ganz spannend, weil der hat ja doch so ein bisschen einen dünneren Stoff, ne? Also
genau.
Der hat sich aber bewährt.
Absolut. Also das Einzige, was bei mir so ein bisschen gehakt hat, waren die Reißverschlüsse an der Seite für die Taschen.
Ja.
Da ist mir irgendwann der Reißverschluss abgerissen, weil ich irgendwie auf der Hieber damit hängen geblieben bin.
Ja, ja.
Habe ich aber festnehmen lassen beim Schneider und fertig. Also
aber,
ich bin echt zufrieden.
Ja, da will ich nochmal einen ganz kurzen Exkurs machen. So, der Standardmodell von Smog ist tatsächlich so relativ dicke Brusttaschen und dann klassischerweise zwei Hüfttaschen und hinten halt die wildere Tasche. Und German First Line war, meine ich, ein Produkt von VD, also von dieser deutschen Outdoor-Marke.
Genau.
Und die hatten damals schon, also als das entwickelt wurde, auch Anfang der 2000er Jahre, schon an diese Seitentaschen, also diese, ne, diese Längsreißverschlüsse, die nach unten gehen, also
genau.
Wie es jetzt in vielen Taschen ist, sodass man keine dicke Brusttasche hatte, sondern quasi auch durch einen Chest-Trick an die Taschen rankäme, wenn man das getragen hat. Also das, die waren schon sehr innovativ und die Taschen waren abnehmbar, also die Seitentaschen zumindest, ne?
Genau.
Genau, ja. Den habe ich mal verschenkt tatsächlich. Ja, also jetzt im Nachhinein sage ich, ja, hätte ich vielleicht behalten sollen. Ich bin ein großer Freund von dem dienstgelieferten Scharfschützen-Smog. Den habe ich mal dienstgeliefert bekommen tatsächlich. auch ein ganz anderes Konzept. Der hat halt nicht diese große wildere Tasche. Hat an den Unterarmen so ein paar Taschen, was irgendwie ganz sexy ist. Und der gefällt mir eigentlich ganz gut. Wurde ja mal hergestellt von Survival Equipment, später dann von Saber und dann jetzt mittlerweile ist der ja auch von der LH, meine ich.
Schara, meine ich, ne? Also so ein Zulieferer, genau.
Genau. Mhm. Ja, sehr schön. Dann bin ich.
Aber ich muss auch sagen, ich bin bei Smogs bin ich so ein kleiner Fetischist. Also da habe ich, so. Ich habe glaube ich 5 oder so. Also.
Dann, Paulette, machen wir gleich das nächste Date aus, weil ich ja nochmal, das habe ich schon mal versprochen, nochmal eine extra Smog-Folge machen will. Ich wollte eigentlich alleine reinquatschen, weil er hat auch nur einen Saber-Smog. Ich hab dir nicht zu Smogs gebracht, aber da kann man schon ein bisschen drüber schnacken und dann machen wir nochmal eine extra Sendung. Würde ich dich gerne nochmal einladen, wenn wir das machen.
Ja, gerne. Also, mal kurz anzureißen, ich habe einen Leo Köhler,
ja?
Den Ripstop. Von Sabre habe ich einen.
Ja.
German First Line sehe ich hier noch hängen. Muss ich nochmal gucken, was hier noch rumfliegt. Also, aber die drei habe ich auf jeden Fall hier bei mir auf der Schuhe rumfliegen.
Ja,
genau. Was hast du bei German First Line für eine Größe getragen?
Boah, ey, das weiß ich nicht mehr. Bestimmt auch. War das eine L oder wie 48 oder 2 Fuß? Was ist denn das bei denen?
Ich glaube, die haben L, L, M und S und so.
Ja, also ich denke, ich hatte damals eine L. So. Mhm. Auch gebraucht gekauft, tatsächlich aus irgendeinem Forum damals. eBay Kleinanzeigen gab es nicht. Man hat den auch getragen und der war schon gut, muss ich sagen. Und hab den dann an einen Kumpel vom SEK irgendwie verschenkt, weil er gesagt hat, hast du ein bisschen Flecktarnklamotten. Ich brauchte den gerade nicht mehr, weil ich schon einen hatte und dachte, ja, schickst du ihm das zu, weil der, meine ich, im Kosovo gefahren ist und die auch Flecktarn getragen hat.
Ja, okay, ja.
Gut. Belassen wir. Ja, ich sage erstmal vielen, vielen Dank. Also es ist eine Androhung und auch dann gleich eine Forderung und eine Bitte, dass du dann als Gast nochmal vorbeikommst und wir ausführlich über Jacken quatschen. Also wir hatten ja letztes Mal schon den Jacken-Podcast und dann nochmal konkret über Smogs. Ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast. Dann jetzt
danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ab in die Haie und euch allen draußen bleibt prepared und bleibt einfach hochgehalten.